Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen.
Jörg Ehmer.
Position?
CEO Apollo Optik.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Weil das zum Glück in unserer DNA liegt und wir bei aller digitalen Schwäche im Detail immer noch viel Erfindergeist und mutige Menschen haben.
Die Herausforderung der digitalen Transformation ist...
Mutig genug zu sein, Altes beiseite zu schieben und Neues zu wagen und gleichzeitig bestehenden Ballast abzuwerfen.
Veränderungen sind...
Das Salz in der Suppe des Unternehmertums.
Das braucht ein guter CEO heute.
Ein guter CEO braucht heute ein solides Wertefundament und gleichzeitig die Fantasie, Kraft und Mut, um Zukunft zu gestalten.
Entscheiden Sie schnell, Bier oder Cola Zero?
Bier.
LinkedIn, Twitter, Instagram oder TikTok?
LinkedIn.
Foto oder Bewegtbild?
Foto.
Danke, Ihre persönliche Moderation wird jetzt konfiguriert.
Hallo Jörg, ich bin Eva. Ich freue mich, dich kennenzulernen. In deinem Blog beschreibst du dich selbst als eine fundamental positive Person. Das klingt nach einem erstrebenswerten Charakterzug. Woher holst du denn diese positive Power? Meditation? Yoga? Achtsamkeitsübungen? Hast du ein Geheimrezept?
Ich habe kein Geheimrezept. Es ist einfach mein Wertesystem, was ich habe und mein unerschütterlicher Glaube daran, dass alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende.
Nicht so gut findest du die Verantwortlichen für Digitalisierung in Deutschland. Mit ihnen gehst du hart ins Gericht und sprichst von der dramatischen digitalen Inkompetenz. Was meinst du damit?
Wir haben in Deutschland sicherlich an vielen Stellen digital viel erreicht, aber an einer entscheidenden Stelle viel zu wenig. Und das ist die große politische Gestaltung, weil diejenigen, die Digitalisierung verstehen und leben, nicht am Entscheidungstisch sitzen. Und dementsprechend sind wir in Verwaltungsprozessen und in der Schaffung von Rahmenbedingungen für digitale Wirtschaft in Deutschland gnadenlos hinterher. Und wenn wir das nicht schnell in den Griff kriegen, wird sich das rächen. Paradebeispiel für unsere digitale Inkompetenz ist das Totalversagen in der Bildungspolitik zu Corona-Zeiten.
Hat diese Offenlegung der digitalen Inkompetenz an den richtigen Stellen auch für einen positiven Push gesorgt? Wo stecken hier die Chancen für Unternehmen und für jeden einzelnen Menschen?
Auf der einen Seite ist es natürlich schon fast zynisch, über positive Seiten von Corona zu reden, wenn man gleichzeitig sieht, dass viele Menschen gestorben sind und dass auf unterschiedlichsten Ebenen unglaubliches Leid ausgelöst worden ist. Gesundheitlich, aber auch ökonomisch sind Existenzen vernichtet worden. Das ist alles fürchterlich. Auf der anderen Seite stimmt es, es hat auch positive Seiten. Also wir alle haben gelernt, wie man digital arbeitet. Wir alle haben gelernt, dass Präsenzmeetings oft Zeitverschwendung sind. Dass Reisen nicht nur aus ökologischer Sicht bedenklich sind, sondern auch inhaltlich in dem Umfang, wie es in der Vergangenheit war, sicherlich nicht erforderlich waren. Also durch die Krise getrieben hat sich unser aller Arbeitsweise verändert. Ich bin davon überzeugt, sie wird auch nicht wieder in den Urzustand zurückkehren, was gut ist. Das kann man nutzen für höhere Effizienz des Unternehmens. Man kann es nutzen für eine bessere Work-Life-Balance und im idealen Fall für eine Kombination aus beiden.
Anpassung ist also das Stichwort. Adaption in jeder Hinsicht, auch in der Kommunikation. Wer nicht transparent und kommunikativ ist, hat heute als Unternehmen keine Chance mehr. Das ist übrigens ein Zitat von dir. Wie weit gehst du denn selbst in Sachen Transparenz und Kommunikation bei Apollo Optik?
Da ich das Zitat sehr ernst gemeint habe, gehe ich da auch weit. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man heute nur erfolgreich sein kann, wenn man offen, ehrlich und auch transparent miteinander umgeht. Und das gilt sowohl in Richtung der Kundschaft als auch nach innen, in die Organisation hinein. Deswegen ist einer der Markenwerte von Apollo auch genau diese Transparenz und Fairness. Man kann bei uns in den Läden und auch online alle Preise, alle Leistungen ganz klar sehen. Da wird nichts verheimlicht, sondern sehr offen mitgespielt. Und so handhaben wir es auch nach innen. Im Rahmen dessen, was man als börsennotiertes Unternehmen machen kann, gehen wir sehr, sehr offen im Team miteinander um. Und das bedeutet auch, dass wir klare Kante untereinander zeigen.
Klare Kante zeigen scheint dein Ding zu sein. Ich habe einen Artikel von dir gespeichert. Er heißt Clubhouse, Elitist Hype or Real Enrichment. Du beschreibst hier am Beispiel von Clubhouse die Geschwindigkeit, in der sich heute soziale Medien entwickeln und damit nicht nur neue Chancen aufmachen, sondern auch komplette Veränderungen auslösen können. Am Ende kommst du zu einem recht klaren Urteil. Du schreibst, wenn Sie als CEO solche Entwicklungen nicht persönlich ausprobieren, also solche Entwicklungen wie beispielsweise Clubhouse, verlieren Sie das Recht von den AktionärInnen, das Vertrauen in die Führung Ihres Unternehmens zu bekommen. Ist ja ganz schön hart. Wie meinst du das?
Ich meine das genauso, wie ich es gesagt habe. Clubhouse ist auch ein gutes Beispiel. Da ist auf einmal, zumindest für mich, mehr oder minder aus dem Nichts, Medienprofis mögen das anders sehen, etwas entstanden, was eine unglaubliche Dynamik entfaltet hat und was es so als Kommunikationsform noch nicht gegeben hat. Und zu der Zeit, als ich diesen Blogartikel geschrieben habe, war nicht klar, welche Dimensionen das dann tatsächlich mittel- oder langfristig erreicht. Es konnte eben Hype sein und gleich wieder weg oder aber tatsächlich eine Änderung im Kommunikationsverhalten einleiten. Und so etwas muss man selber erleben. Das kann man sich nicht aus zweiter Hand schildern lassen über irgendein Briefing. Und es ist gerade für Menschen, die keine Digital Natives sind, wie mich, ich bin ja eher der Immigrant, zum Glück nicht der Ignorant, ist es essentiell, das selber auszuprobieren, um zu verstehen, was passiert und um das eigene Unternehmen auch darauf einstellen zu können oder zumindest mitreden zu können. Digitale Entwicklung ist dermaßen brutal schnell, dass man nicht darauf warten kann, wie das nach einem Jahr aussieht oder bis sich eine gefestigte Meinung gebildet hat, dann ist es zu spät. Und zwar ganz spannend. Ich habe mit 2, 3 anderen CEOs auch dann offline darüber diskutiert, wie wir damit umgehen, ob wir eigene Kanäle anbieten. Wir haben das auch ausprobiert. Ich würde mal sagen, mit eher gemischtem Erfolg. Am Ende des Tages sieht so aus, als würde Clubhouse nicht den Riesensiegeszug antreten. Aber trotzdem, nun gibt es ein entsprechendes Format auf Twitter. Andere soziale Medien werden folgen. Und das wird ein Inkubator sein für eine andere Entwicklung, die kommen wird, die man heute noch nicht sieht. Da muss man dabei sein. Und wer das nicht tut, der verharrt in der Vergangenheit und kann die Zukunft nicht gestalten.
Zum Glück wagen sich heute immer mehr CEOs und Führungskräfte an die sozialen Medien ran. Was funktioniert denn hier erfahrungsgemäß am besten und was weniger?
Auch das ist ehrlicherweise im Wandel. Es gab eine Zeit, wo ich den Eindruck hatte, dass Facebook das Medium ist, wo ich genau die erreiche, die ich erreichen möchte. Und die Social-Media-Landschaft ist aber in den letzten Jahren viel, viel differenzierter geworden, sodass immer die Frage ist, welche Nachricht möchte ich in welchem Kanal mit wem teilen? Und das muss man bewusst machen. Also das Publikum bei LinkedIn ist schon komplett anderes als bei Xing und erst recht als bei Facebook, wo meine Jungs ja immer sagen, das ist ein alte Leute-Netzwerk, da ist keiner mehr drin. Aber eine bestimmte Generation ist da eben und für bestimmten Content erreiche ich sie dort auch. Also es geht um bewusste Steuerung, welche Botschaft wo. Und das ist schon mal die erste Herausforderung. Nur um Missverständnis zu vermeiden, für mich ist Authentizität das alles Entscheidende in sozialen Medien. Also es geht nicht darum, unterschiedliche Botschaften zu streuen, die sich im schlimmsten Fall auch noch widersprechen, um dem Netzwerk zu gefallen, sondern es geht darum, die Botschaften zu streuen, die relevant sind für diejenigen, die sich in dem Umfeld bewegen. Das ist eben auf LinkedIn gelegentlich anders als auf Facebook beispielsweise.
Wie sieht es denn konkret bei Apollo Optik in Sachen Digitalisierung aus? Wo siehst du die Herausforderungen für das Unternehmen in Deutschland, aber auch im Blick auf den globalen Markt?
In der Optik passieren wahnsinnig viele spannende Dinge und die geben uns Möglichkeiten, bei denen wir uns richtig darüber freuen, dass wir sie haben. Also die Veränderung ist etwas, was wir positiv finden und selber gerne gestalten. Einfaches Beispiel ist das Thema Digitalisierung. Hier steckt die Optik nach wie vor in Kinderschuhen. Wir haben uns bei Apollo vor einigen Jahren schon dafür entschieden, ein Omnikanal-Anbieter zu sein und bauen das auch sehr, sehr intensiv aus. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die Handel betreiben und das rein stationär machen, nur noch in Nischen eine Zukunftschance haben werden Und das wird früher oder später auch sehr intensiv die Augenoptik erreichen. Und deswegen gestalten wir es lieber von vorne mit, indem wir unseren Kunden ermöglichen, ihre Customer Journey an jedem Touchpoint, der für sie interessant und spannend ist, zu beginnen oder zu beenden. Also egal, ob im Netz oder stationär, die Dinge gehen ineinander über. Wir wissen, dass wir technologisch noch mehr machen können, als wir machen, aber auch das ist eine Entwicklung. Und die zu gestalten in einer Branche, die hinter anderen Branchen noch ein Stück weit zurück ist, ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe, die meinem Team und mir viel Spaß macht.
Kann man in diesem Zusammenhang auch Brillenkauftrends feststellen? Geht das mehr in Richtung Mr. Specs, also Brille online kaufen? Oder bleiben die Filialen ein wichtiger Faktor?
Momentan ist in der Tat die stationäre Komponente noch eine sehr starke. Jetzt will ich nicht sagen, das bleibt immer so, aber auf absehbare Zeit, in naher Zukunft auf jeden Fall, sehe ich derzeit noch keine Technologie in der Entwicklung, die einen Sehtest bietet, der so ist wie ein physischer Sehtest beim Augenarzt oder beim qualifizierten Optiker. Und ich sehe auch noch keine Technologie, die es ermöglicht, eine Brille physisch an den Kopf so anzupassen, dass sie perfekt sitzt. Auch nicht mit 3D-Druck, der im Moment noch nicht da angekommen ist. Von daher gibt es aus rein praktischen Gründen im Moment nach wie vor einen sehr hohen Drang und eine sehr hohe Bedeutung in Richtung der stationären Geschäfte, auch von den Kunden. Wir sehen, dass unsere Kunden sich immer mehr online informieren, teilweise auch Transaktionen machen, aber am Ende des Tages dann doch in irgendeinem Schritt der Customer Journey den Weg in den stationären Laden suchen. Deswegen fühlen wir uns auch so gut aufgestellt. Keiner ist in Deutschland nicht nur digital, sondern auch stationär dichter am Kunden als wir, mit über 900 Läden immer in der Nähe.
Spielt meine Wenigkeit denn bereits eine Rolle? Also künstliche Intelligenz, meine ich.
Noch nicht. Aber das noch ist wahrscheinlich das wichtigste Wort an der Stelle. Warum sollte künstliche Intelligenz überall immer mehr Bedeutung erlangen und nur in der Augenoptik nicht? Erste Entwicklungen kann man sehen, zum Beispiel bei der Messung der Sehstärke, aber auch bei Augenärzten, die künstliche Intelligenz nutzen, um in der Diagnose besser zu werden. Also da wird sich eine Menge tun und das wird auch uns in absehbarer Zeit ermöglichen, noch besseren Service für unsere Kundinnen und Kunden zu liefern. Also du siehst, das ist was ich durchaus positiv sehe. Auch deswegen, weil wir aufgrund unserer Größenordnung und unseres internationalen Hintergrunds natürlich sehr gut in der Lage sein werden, die Möglichkeiten, die sich dort ergeben, in unsere Filialen und zu unserer Kundschaft zu bringen.
Wie blickst du denn als CEO insgesamt auf den Wirtschaftsstandort Deutschland? Welches Narrativ dominiert aus deiner Sicht in Bezug auf Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Wachstum?
Bernie Ecclestone hat irgendwann mal gesagt, in 20 Jahren wird Europa nur noch ein schöner Platz sein, um Urlaub zu machen, mehr nicht. Das glaube ich so am Ende des Tages dann doch nicht. Totgesagte leben länger. Und wenn man sich anschaut, wie wir in Deutschland gerade auf das Thema Digitalisierung zwar vielleicht etwas spät reagieren, aber mit welcher Kreativität und Geschwindigkeit insbesondere mittelständische Unternehmen jetzt unterwegs sind und verlorenen Boden überkompensieren, dann bin ich doch geneigt, positiv darauf zu schauen. Nur, es bedarf der Veränderung. Aber wir sind so eine starke Wirtschaftsnation, dass wir aus meiner Sicht zuversichtlich nach vorne gucken können. Und wenn du die Fragen ansprichst, Nachhaltigkeit, natürlich, das treibt viele Unternehmen aus eigenem Antrieb. Man kann heute eben nicht mehr, selbst wenn man das wollte, rücksichtslos gegenüber der Umwelt sein und versuchen, Menschen auszunutzen und auszupressen im Sinne des klassenkämpferisch ausbeuterischen Arbeitgebers. Also selbst wenn man das wollte, das funktioniert ja nicht mehr. Und insofern glaube ich, dass es dafür gar nicht so viele Regeln und behördliche Vorgaben und Regulierung bedarf, sondern das regelt sich von selber, indem eine andere Generation heranwächst in den Führungsebenen bis zu den Unternehmensspitzen hinaus. Und auch dort werden wir international eine wichtige Rolle und in vielen Dingen hoffentlich eine Vorreiterrolle einnehmen. Da sind wir noch nicht, aber ich sehe uns auf einem guten Weg dahin.
Vielleicht liegen die deutschen und europäischen Stärken einfach woanders. Wo würdest du denn die besonderen Skills Deutschlands als Innovationsstandort festmachen? Vielleicht gerade in Bezug auf deine, auf die Retail-Branche.
Also Stärken beibehalten und weiterentwickeln. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, was den Wirtschaftsstandort angeht. Und da geht es gerade um das Thema Bildung, Ausbildung, Weiterbildung wo wir als Standort, glaube ich, stark verloren haben. Im Retail geht es, glaube ich, ganz stark darum, die digitalen Chancen dann auch wirklich in der Vernetzung zu erkennen. Also nicht alles auf digital zu setzen und digitale Komponenten ohne einen Mehrwert für den Kunden einzuführen. Es gibt im Moment ganz tolle Showcases, die auf den ersten Blick verblüffen, was man alles an digitaler Interaktion am Point of Sale machen kann. Die allermeisten Dinge, die dann getestet werden, floppen, weil die Kunden noch nicht so weit sind. Schrägstrich, weil sie erkennen, dass es ihnen keinen echten Mehrwert bietet. Das ist vielleicht eine tolle Story für Analysten oder für Techies, aber am Ende des Tages mit begrenztem Kundennutzen. Und die Herausforderung für den Handel ist, genau abzuwägen, wo biete ich dem Kunden einen echten Mehrwert in der Verbindung von stationär und von digital oder auch gerne rein digital. Wo aber würde es zum Selbstzweck werden oder etwas bieten, was Kunden nicht brauchen, was sie überfordert, was keinen Nutzen bringt. Und da jede technische Innovation die Organisation belastet, Geld kostet, Zeit kostet, Kraft kostet, Komplexität schafft, muss man sich sehr genau überlegen, wo bricht man einen Test auch wieder ab und was rollt man aus? Und das auszubalancieren, ist eine der großen Herausforderungen für Retailer heute.
Was erwartest du dir von der Politik im Superwahljahr, um für deutsche Unternehmen einen Rahmen zu schaffen, in dem sie schneller, agiler und effektiver innovativ sein können?
Der erste Wunsch ist, weniger ist mehr. Wir sind komplett überreguliert und allen Versprechen zum Trotz wird es nicht weniger, sondern mehr und es wird immer komplizierter. Das passiert in Standardgeschichten so, aber auch da, wo ich Dinge zum Guten wenden will, geht es immer damit einher, dass neue Regeln da sind, dass neue Formulare auszufüllen sind, dass Dinge zu dokumentieren sind und das überfordert Unternehmen mehr und mehr. Damit meine ich jetzt gar nicht mal nur uns, die wir eine gewisse Größenordnung haben und dann eben die Wege und Mittel dafür leisten können und müssen, um das zu tun, sondern je kleiner die Unternehmensgröße wird, umso schwieriger ist es für Unternehmen, das überhaupt noch zu leisten. Und das in einem internationalen Wettbewerb ist zunehmend ein Standortnachteil, der unseren Wohlstand und all das, was wir auch Gutes tun, gefährdet. Denn jede Kraft, die ich in Dokumentation und in Bürokratie stecke, die kann ich nicht stecken darin, ein Produkt ökologischer oder sozialverträglicher zu machen. Also weniger ist mehr. Fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und das mit möglichst geringem Aufwand zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist Vertrauen schenken und Vertrauen dann am Ende des Tages auch belohnen. Ich stelle fest, dass viele Unternehmen den Weg aus eigenem Antrieb gehen, weil es ihr Wertesystem ist, aber auch da immer wieder an Grenzen stoßen. Grenzen, die staatlich vorgegeben sind, weil bestimmte Dinge, die man machen möchte, eben nicht gehen oder viel langsamer oder viel komplizierter sind. Und dann ist natürlich der Wunsch auch da, Arbeitsbedingungen zu bekommen, die beiden Sozialpartnern es ermöglichen, fair miteinander umzugehen. Und auch das ist eine Aufgabe für die neue Bundesregierung.
Stell dir mal vor, du wirst Bundeskanzler. Was wären konkret deine wichtigsten politischen Maßnahmen nach deinem Wahlsieg?
Messbar die Bürokratie um mindestens 50% zurückfahren. Zweitens, dafür sorgen, dass ich ein diverses und ausreichend kompetent besetztes Gremium im Top-Management habe. Daran scheitert die Politik seit langem. Das ist jetzt eine Chance. Divers besetzt heißt nicht ausschließlich eine angemessene Beteiligung von Frauen an der Regierung, sondern es heißt, dass die Diversität in allen Facetten angemessen an der Regierung beteiligt ist, dass es eine wirklich vielschichtige Regierung ist, die auf der ersten und zweiten Ebene auch alle Kompetenzen, die man braucht, bündelt. Da zählen dann auch die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre dazu. Also eine echt vielseitige und kompetente Regierung aufsetzen. Und drittens dafür sorgen, dass international die Dinge passieren, die passieren müssen und nicht nur in Deutschland. Auch dort schauen wir viel zu oft auf uns. Und das wäre sicherlich ein Ziel, was schwer messbar ist, im Gegensatz zu den ersten beiden. Aber es wäre mit einem klaren Bekenntnis für Europa eine wichtige Positionierung von Deutschland.
Vielen Dank, Jörg, für dieses interessante Gespräch. Ich konnte sehr viel lernen und Daten sammeln.
Also erstmal sage ich vielen Dank für diese spannende Form des Dialogs. Wirklich super. Wir neigen einfach als Menschen dazu, immer die negativen Seiten zu sehr zu betonen. Deswegen das Statement von mir zum Abschluss nochmal. Das Glas ist mindestens dreiviertel voll. Wir haben super Chancen. Wir können aus dieser Corona-Krise gestärkt hervorgehen. Wir sind bei der Digitalisierung in vielen Bereichen besser als wir glauben. Und wenn alle, die diesen Podcast hören, das mitnehmen und diesen positiven Drive mitnehmen und sagen, klasse, wir haben ganz tolle Chancen, die wir nutzen und gestalten können, dann fühle ich mich mit dem Talk noch besser, als ich es ohnehin schon tue.
Ich nehme diesen positiven Drive gerne mit und werde ihn direkt nutzen, um unser Gespräch noch einmal zusammenzufassen. Einen kleinen Moment bitte. Ich konfiguriere. Die gute Nachricht: Deutschland bleibt ein Innovationsstandort, weil Erfindergeist und Mut in unserer DNA stecken. Die schlechte Nachricht: Die Pandemie hat eine dramatische digitale Inkompetenz offengelegt, die sich laut Jörg Ehmer besonders in dem Totalversagen der deutschen Bildungspolitik zeigt. Hier ist schneller Handlungsbedarf gefragt, indem Verwaltungsprozesse verkürzt, Rahmenbedingungen für eine digitale Wirtschaft geschaffen und Menschen an den Entscheidungstisch kommen, die sich mit Digitalisierung auskennen und sie leben. Dies können neben Digital Natives nur diejenigen, die am Ball bleiben und sich auch an neuen sozialen Medien beteiligen. Wer dies heutzutage als CEO und EntscheidungsträgerIn nicht tut, verliert das Recht, von den AktionärInnen das Vertrauen in die Führung des Unternehmens zu bekommen. Umso wichtiger ist es, authentisch, transparent und nachhaltig zu agieren. Nicht nur selbst und äußerlich, sondern bis tief in die inneren Strukturen der modernen Unternehmensphilosophie hinein. Würde der CEO von Apollo Optik zum Bundeskanzler gewählt, würde er die Bürokratie gerne um 50% zurückfahren und ein kompetentes, vor allem aber auch diverses Gremium im Top-Management anstreben. Sein Fazit zum Schluss: Das Glas ist mindestens dreiviertel voll und Deutschland hat die besten Chancen, aus der Pandemie gestärkt hervorzugehen. Aber der Handlungszeitraum ist jetzt. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.